und offen den Einblick in dein Leben. Du hast mit dem eigentlich den Einstieg gemacht in den Zeugnisgottesdienst heute. Ich werde ein kleines Intermezzo machen mit dem Abschluss vom Kolosserbrief und anschliessend darf ich dir gerne einstimmen in das Zeugnis, das Lisbeth gegeben hat. Ich weiss nicht, ob du dir bewusst bist, Lisbeth, aber dein Zeugnis hat mich sehr stark an den Kolosserbrief erinnert, wo wir aktuell drin sind. Die Botschaft von Paulus, Jesus über alles, er ist das Zentrum. Und nicht links und rechts auf andere Sachen schauen, hat mich sehr an Kolosser erinnert. Wir werden heute einen kurzen Abschluss zum Kolosserbrief machen. Wir sind seit ein paar Monaten dran. Und anschliessend im Zeugnisteil würde es uns natürlich interessieren, oder vielleicht muss ich sagen, mich würde es interessieren. Was hat euch der Kolosserbrief gebracht? Was hat euch bewegt? Wo hat euch Gott herausgefordert? Wo hat er zu euch geredet? Was ist euch eingefahren? Vielleicht gibt es ja Sachen, die euch gestört oder geärgert haben. Ich finde es immer wieder etwas vom Fantastischsten, zu spüren, zu hören, wo das Wort Gottes lebendig geworden ist und zu einem geredet hat. Wo es eben nicht mehr einfach nur Buchstaben gewesen sind, sondern Gott, der redet zu uns. Wenn ihr sagt, ja, aber ich habe, sorry Benni und Ueli, aber ich habe nicht so viel können mit dem Kolosser anfangen. Ja, das gibt es. Aber vielleicht hast du etwas anderes mit Gott erlebt in diesen letzten paar Monaten, wo du sagst, das würde ich gerne teilen. Auch das darf natürlich anschliessend Platz haben. Wie gesagt, werden wir aber noch auf die letzten Verse vom Kolosserbrief eingehen, dass wir durch den ganzen Kolosserbrief durch sind. Verse Kolosser 4. Da müssen wir noch einschalten. Kolosser 4, Verse 7 bis 18. Wer will, darf gerne aufschlagen und auch mitlesen. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen, lieben Bruder, der einer der euren ist. Wie es hier um uns steht, werden sie euch alles berichten. Es grüßen euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Beinamen Justus. Von denen aus der Beschneidung sind sie allein meine Mitarbeiter am Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Mir ist bei der Vorbereitung für die Predigt ein bisschen ähnlich gegangen wie bei der allerersten Predigt, die ich hatte. Es hat so einen Text, der einfach dazugehört. Schluss von einem Brief, ein bisschen Grüßchen, ein bisschen Küsschen und fertig. Und ich musste sagen, es ist gar nicht so einfach, da viel rauszunehmen. Es ist nicht ein schwieriger Text. Und was mir vor allem aufgefallen ist, sind all die Namen gewesen. So viele Namen, die da drin vorkommen. Und mich hat es einfach interessiert, was steht hinter diesen Namen. Und das hat mich einfach begeistert und herausfordert. Und ich möchte mit euch vor allem ein durch die Namen durchgehen. Einfach mal kurz schauen, was für Geschichten stehen hinter diesen Namen. Ein paar spannende Geschichten. Zum einen haben wir da die Überbringer vom Brief, den Tychikus und den Onesimus. Sagt euch das etwas? Tychikus ist ein treuer Mitarbeiter von Paulus. In verschiedensten Briefen wird er erwähnt. Und er hat zusammen mit dem Onesimus hat er den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den Philemonbrief überbracht. Also muss ein guter Mitarbeiter gewesen sein, durchaus immer positiv erwähnt. Sein Name bedeutet glücklich, Glückskind. Inwiefern das es mit seinem Leben zu tun hat, können wir heute nicht mehr so gut nachvollziehen. Der Onesimus, der gibt schon ein bisschen mehr her. Onesimus ist eigentlich die Hauptperson im Philemonbrief. Wenn wir nur den Kolosser lesen, dann müssen wir sagen, ah, das ist noch ein toller Typ. Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Offensichtlich einer aus der Gemeinde von Kolossea, der bei Paulus war, der jetzt den Brief bringt. Wenn wir den Philemon-Brief lesen, dann sehen wir ein bisschen, was da Geschichte dahinter ist. Onesimus war ein Sklave. Sein Name bedeutet der Nützliche. Onesimus, warum auch immer, ist abgehauen von seinem Chef, am Philemon, ist auf Rom gegangen, dort in der Hoffnung, dass er untertauchen kann, in der Masse von Leuten, und ist dem Paulus begegnet. Ist zum Glauben gekommen. Und der Paulus schickt den entlaufenen, den unnützen Sklaven, schickt er zurück zum Philemon, zurück auf Kolossea. Ich weiss nicht, ob die Gemeinde ihn kennt hat. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie der Philemon einmal an einem Gebetsabend gesagt hat, Leute, mein Sklave, der Onesimus ist abgehauen. Ein mühsamer Typ. Ich hatte nur eine Scherei mit ihm. Betet doch für ihn. Vielleicht ist es so zu und her gegangen. Und jetzt kommt der Onesimus zurück. Ich glaube, das war heftig für ihn. Und ich staune über den Paulus, der ihn zurückschickt und dafür sorgt, dass da Vergebung passieren kann. Dass die Gemeinschaft wiederhergestellt werden darf. Und er sagt am Philemon im Philemonbrief, so bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft, geistlich gesprochen natürlich, der dir früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist. Was für ein Lebenszeugnis über den Onesimus, was für ein Zeugnis über den Gott, wo der Onesimus verändert hat und der kommt jetzt zurück in seine Heimat auf Kolossea. Nachher geht er über den Paulus zu diesen Grüßen. Von wem alles richtet er Grüße aus? Da ist zum einen der Aristarch. Wahrscheinlich der meiste unbekannt und doch kommt er auch an anderen Stellen in der Bibel vor. Apostelgeschichte, Ephesus. Vielleicht mögt ihr euch erinnern an den Aufstand, der dort angezettelt worden ist. Ich meinte, es war der Demetrius, der Schmied, der gegen den Paulus gehetzt hat, weil sie ihre Götterstatuen nicht mehr verkaufen konnten. Paulus konnte flüchten. Aristarch und Gaius waren auch dort. Und die sind im Mob zum Opfer gefallen. Wir lesen nicht in der Apostelgeschichte, was mit ihnen passiert ist, aber offensichtlich war es nicht so schlimm, dass sie nicht mehr gelebt hätten. Was passiert ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist der Aristarch, zu dem Zeitpunkt ist er in Rom und unterstützt den Paulus als Mitgefangener. Warum ist er mitgefangen? Wir wissen es schlichtweg nicht. Wir lesen an einer anderen Stelle auch vom Epaphras, das ist ja der Gemeindegründer von Kolossea, dass er auch als Mitgefangener bezeichnet wird. Entweder sind die Leute auch in Gefangenschaft genommen worden, wegen was auch immer, oder vielleicht haben sie sich freiwillig in Mithaft begeben, um den Paulus zu unterstützen, ihn zu begleiten. Es wird angedenkt von den Auslegern, ob das wirklich möglich war, sich freiwillig in Mithaft zu begeben, das weiss sie nicht, müssen wir irgendwo offen lassen. Aber offensichtlich jemand, der treue Begleiter von Paulus war, ob jetzt in symbolischer oder in echter Gefangenschaft. Weiter haben wir den Markus. Er wird betont, dass es der Vetter von Barnabas ist. Und da kommt uns vielleicht in den Sinn, ah, das ist doch auch irgendeine Geschichte gewesen. Apostelgeschichte. Paulus geht auf die erste Missionsreise zusammen mit dem Barnabas und dem Markus. Und was macht der Markus? Er hebt nicht durch. Die Strapazen von der Reise sind ihm zu heftig. Er kehrt um, geht zurück auf Jerusalem. Zweite Missionsreise. Der Barnabas will wieder mit dem Paulus auf Missionsreise. Barnabas war der Mentor von Paulus und sagt, hey, ich will aber auch den Markus wieder mitnehmen. Ich will ihm nochmal eine Chance geben. Mein Vetter, Cousin oder entfernte Verwandte. Und der Paulus sagt, sicher nicht. Den nehmen wir nicht mit. Letztes Mal hat er einfach umgekehrt, auf den ist kein Verlass. Und so kommt es zur Spaltung. Der Barnabas nimmt seinen Vetter mit und der Paulus nimmt den Silas mit, gehen sie getrennte Wege. Und dann lesen wir da im Kolosserbrief liebe Grüße von Markus an Markus. Wo sagt er jetzt? nein, das ist nicht im Kolosserbrief, wo er das schreibt, in einem anderen Brief kommt der Markus auch noch vor, beschreibt er ihn als nützlich zum Dienst. Plötzlich ist der Markus wieder mit dem Paulus unterwegs. Ist beim Paulus in Rom, während der Paulus gefangen gesetzt ist. Ist der Markus, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Vielleicht hat er es sogar schon geschrieben gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ein spannender Wandel von dem Markus am Anfang, ein Angsthase oder schnell überfordert, wir wissen es nicht, Konflikt mit dem Paulus und plötzlich ist er ein wertvoller Mitarbeiter von Paulus. Da hat ein Reifeprozess stattgefunden, ist vorwärts gekommen. Und am Schluss noch der Jesus Justus, über ihn ist nichts so bekannt. Außer dass der Paulus sagt, die drei, der Jesus Justus, der Markus und der Aristarch sind die einzigen drei aus der Beschneidung, also von den Juden, die ihn unterstützen. In Rom hat es anscheinend nicht mehr Juden gegeben, die zum Paulus gehabt haben. Wir spüren da etwas von dem Schmerz von Paulus darüber, dass sein eigenes Volk die Botschaft nicht mitträgt. Dann die weiteren Grüße. Epaphras, wie gesagt, ist der Gemeindegründer. Er wird da nochmal speziell hervorgehoben als einer, der viel Mühe hat um die Gemeinde. Und das meint wahrscheinlich weniger, dass er Mühe hat mit den Leuten in der Gemeinde, die schwierig sind, sondern hat Mühe um die Gemeinde. Er macht sie zu einem Anliegen. Er betet für die Gemeinde. Er steht für sie ein, regelmäßig. Es ist ihm wichtig, dass die Gemeinde vorwärts kommt. Epaphras, einer von den Euren, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf das ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem. Spannend ist ja, dass nicht der Epaphras den Brief bringt auf Kolossea. Er bleibt beim Paulus, warum auch immer. Aber er steht für die Gemeinde ein, sein Herz brennt für seine Heimatgemeinde. Und wir haben gesehen, es läuft nicht alles super in dieser Gemeinde. Aber er hat ein Anliegen für die Gemeinde. Er betet für sie. Ist ein Streiter, ein Kämpfer für seine Gemeinde. Weiter haben wir den Lukas dort, der Verfasser vom zweiten Evangelium, der Arzt, der Geliebte. Eine Person, die Paulus sehr wertvoll geworden ist. Ob er seine Hilfe persönlich oft gebraucht hat, medizinische Hilfe, oder ob er einfach sonst mehr als Historiker und christlicher Begleiter bei ihm war, müssen wir auch irgendwo offen lassen. Und am Schluss noch der Demas. Am Schluss vom Vers 14. Und ist noch spannend, zum Demas sagt der Paulus überhaupt nichts. Kein Adjektiv, keine weitere Bemerkung, nichts. Wisst ihr, was aus dem Demas geworden ist? Das ist eine tragische Geschichte. Im Timotheusbrief lesen wir, dass der Demas den Paulus verlassen hat. Der zweite Timotheusbrief ist später geschrieben worden. Vielleicht sogar erst aus einer zweiten Gefangenschaft von Paulus heraus. Und man lesen, dass der Demas die Weltliebe bekommen hätte, auf Thessalonik gezogen ist. Man könnte auch sagen, er misst dem Christentum nicht mehr viel Wert bei. Vielleicht war dem Paulus schon da nicht alles ganz angenehm gewesen mit dem Demas, dass er nichts weiter sagt. Vielleicht hat der Demas auch seine Grüße ausrichten und der Paulus hat ja, Grüße müssen ausrichten, aber hat nichts Positives berichten gewusst. Das ist mutmassig. Kann man in Text lesen, muss man nicht. Was mich ein bisschen beschäftigt ist, ja, wieso wird so ein enger Mitarbeiter von Paulus, wieso gewinnt er plötzlich die Welt lieb? Warum sagt er plötzlich, Jesus ist mir nicht mehr so wichtig, ein paar Jahre später? Zeigt uns, dass die Gefahr für jeden von uns irgendwo reell ist. Eine Herausforderung, wo wir drinstehen, wo der Paulus ja nicht umsonst auch dafür gekämpft hat im Kolosserbrief. Und speziell wird zum Schluss noch der Archippus erwähnt, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Archippus, auch aus dem Philemonbrief bekannt, auch jemand, der in dieser Gemeinde wahrscheinlich eine Aufgabe hatte, vielleicht sogar in der Leitung, das wissen wir nicht. Speziell ist aber, der Paulus rechnet damit, er ist nicht dabei, der Archippus, wenn der Brief vorgelesen wird. Wo ist der Archippus? Was ist das Problem, dass er nicht mehr in der Gemeinde ist? Was ist das Problem, dass man ihn ermutigen muss, halt fest an dieser Aufgabe, die Gott dir geschenkt hat? Vielleicht war es ein Mann, der enttäuscht war über Sachen, die in der Gemeinde nicht gut laufen. Vielleicht ist es ein Mann in einem gewissen Alter, der gesagt hat, jetzt sollen die Jungen hin, ich habe genug gemacht, ich mache jetzt Pension. Vielleicht war es ein Mann, der in der Gefahr gestanden ist, am Glauben den Rücken zuzukehren. Wir wissen es nicht. Aber Fakt ist, es war ein Mann, der offensichtlich die Aufgabe, die Gott ihm geschenkt hat, die Gabe, die Gott ihm geschenkt hat, um eine Aufgabe wahrnehmen, dass er die nicht gebraucht hat. Und der Paulus sagt nicht, hey, weise den Archippus zurecht oder auf den könnt ihr eh nicht mehr bauen, den kann man nicht brauchen, sondern hey, ermutige ihn. Sage ihm, füll die Aufgabe aus, die du bekommen hast. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal etwas Ähnliches gehört habt. Ich selber bin ein paar Mal in dieser Art und Weise ermutigt worden, von Kollegen, von Freunden, Pastorenkollegen, am Anfang von meinem Dienst, wo mir gesagt haben, Benni, nimm deinen Job wahr, im Sinne von, füll die Aufgabe aus, wo du drin bist. Und obwohl eine leise Kritik drin ist, im Sinne von, das hast du noch nicht gemacht bis jetzt, ist für mich immer unglaublich ermutigend gewesen. Eine Zusprache, du darfst, tu nur, du hast eine Aufgabe. Und für mich von dem her sehr ein ermutigender Vers, auch im Hinblick auf die Gemeinde, auf uns. In welcher Aufgabe auch immer du stehst in der Gemeinde, füll die Aufgabe aus. Nimm den Raum ein, wo Gott dir mit deinen Gaben und deren Aufgabe, die du in der Gemeinde hast, darfst ausüben. Und am Schluss noch, das einzige vom Brief, den Paulus wirklich selber geschrieben hat, der Rest hat er diktiert. Mein Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Was nehmen wir mit aus dem Abschlusstext? Ich habe mich gefragt, was würde ich wollen, wenn ich erwähnt würde im Brief von Paulus, dass er über mich schreibt. Mit welcher von diesen Personen kannst du dich am ehesten identifizieren? Oder wie würdest du dich gerne identifizieren, aber wo stehst du vielleicht leider eher? Bist du ein Tychikus? Bist du ein treuer Mitstreiter für das Evangelium? Bist du ein Onesimus vom unnützen Knecht zum einem sehr nützlichen Knecht gewandelt? Bist du ein Aristarch, ein Mitgefangener, vielleicht so eine Art seelsorgerlicher Begleiter, wo anderen, die es schwer haben, helfen, durchzutragen, mitkämpfen? Bist du ein Markus, sag ich, vom Angsthass, vom schnell Überforderten, wo immer belastbarer und fähiger wird und am Schluss etwas Grosses hinterlässt, wie der Markus mit seinem Evangelium? Bist du vielleicht ein Jesus Justus, einfach einen unter vielen, der gar nicht so bekannt ist, so ein typischer Schweizer, der nicht zu fest auffallen will? Bist du ein Epaphras, ein Kämpfer für die Gemeinde, der seine Gemeinde lieb hat, der einsteht im Gebet für seine Gemeinde? Bist du ein Lukas, ein geliebter Begleiter, der geschätzt wird, wenn du an der Seite von jemandem bist? Oder bist du ein Demas, in der Gefahr, die Welt lieb überzukommen? Oder bist du ein Archippus, der Ermutigung braucht zu seinem Dienst, da den Raum einzunehmen, den Gott dir geben möchte? Ich habe es angetönt, als Schweizer denken wir wahrscheinlich die meisten ja, ich muss doch gar nicht in so einem Brief erwähnt werden. Es interessiert Paulus aber nicht. Er erwähnt dich vielleicht gleich. Nein, er erwähnt dich nicht mehr, er schreibt keinen Brief mehr. Aber es geht darum, so Leben könnte uns positiv herausfordern. Zu reflektieren und zu fragen, wo stehe ich? Was würde man über mich sagen? Was bin ich für ein Kämpfer, für einen Gläubigen auf dem Weg, wo wir alle sind? Wir wollen übergehen zum Zeugnisteil. Und damit wir noch ein bisschen präsent haben, um was alles dass es gegangen ist, ich darf schon gerne führen kommen, aber es geht noch 2-3 Minuten. Damit euch noch einmal präsent ist, um was es gegangen ist im Kolosserbrief, wollte ich einfach noch mal kurz den Raster durchgehen. Was haben wir eigentlich gehört? Ich versuche das nicht mehr allzu lang zu machen. Wir sind gestartet Anfang Februar mit einem Einblick, was ist der Kolosserbrief eigentlich? Von wem ist er geschrieben? An wen ist er geschrieben? Da sind wir das erste Mal darauf gestossen, Heilige. Christen sind Heilige, ohne dass sie vom Papst heilig gesprochen werden, sondern wenn sie Kind Gottes sind, sich dem Jesus zugewendet haben, dann werden sie Heilige. Der Zweck, Christus gross machen. Kampf gegen die Irrlehrer. Ermahnung zur praktischen Lebensführung als Christ. Wir sind eingetaucht nachher in Paulus, sein Herz für die Gemeinde, sein Gebet, Dank für die Gemeinde, aber auch die Fürbitte. Ganz eine spannende Fürbitte, Erfüllung mit der Erkenntnis vom Willen Gottes. Vielleicht mögt ihr euch erinnern an die Predigt. Damit sie mit dem Ziel, ein wohlgefälliges Leben für Gott zu leben und dass sie Frucht bringen. Für das hat der Paulus gebetet und ist für sie eingestanden. Dann ist der gewaltige Christus-Hymnus gekommen. Christus über alles, wer er alles ist, was er tut. Als Grundlage für die Argumentation von Paulus nachher gegen die Irrlehrer. Er hat gesagt, es lohnt sich für den Christus zu leiden. Ich bin noch so gern parat, für den gewaltigen Christus zu leiden, auf mich zu nehmen. Und ermutigt die Gemeinde und sagt, lasst euch die Freiheit bitte nicht nehmen. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf euch. Auch die falsche Auslegung vom Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf euch. Lasst euch nicht von irgendwelchen Fabeln, von irgendwelchen gut klingenden Ideen, wie es auch noch aussehen könnte, gefangen nehmen, sondern haltet am Haupt fest. Schaut auf Christus. Das Zentrum des Evangeliums ist die Gnade Gottes, die in Christus zum Ausdruck kommt. Wir haben das dort mit dem Schuldschein, der ans Kreuz genagelt ist, versucht sichtbar zu machen. Vielleicht habt ihr den Schuldschein noch. Das ist das, was zählt, die Gnade. Die Schuld, die beglichen ist, dann ist man Kind Gottes. Dann haben wir eine kurze Pause gehabt, von 2 Monaten. Und dann sind wir eingestiegen in den 2. Teil. Wie lebt man jetzt als Christ? Adel verpflichtet. Während 4 Predigten hat uns der Vers immer wieder beschäftigt. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Auf Jesus schauen. Alter Mensch, neuer Mensch. Was leitet der neue Mensch jetzt für Kleider an? Die alten Kleider, die man schnell immer wieder mal anhat. Was ist das Verhalten von einem Christ in Ehe, Familie und am Arbeitsplatz? Immer im Bewusstsein, es ist keine Moral. Es geht nicht darum, ein gutes Leben zu führen, sondern Kolosser 3 und 4 haben uns aufgezeigt, wie sieht denn ein geisterfülltes Leben aus? Ein Leben von einem Christ, wo dem Geist Gottes Raum gibt, wo er geprägt werden darf. Und vor 2 Wochen mit dem Ueli nochmal Einstieg in das Thema Gebet als Fundament von unserem Glauben. Und heute sage ich die Frage, was soll der Paulus über dich schreiben? Mit wem von diesen Personen da kannst du dich identifizieren? Wir singen zusammen ein Lied, bahnt einen Weg, oder? Bin ich richtig? Bahnt einen Weg unserem Gott. Die Zeugnisse sollen auf Jesus hinweisen, auf unseren Gott hinweisen. Es soll ihm einen Weg bahnen. Es soll darum gehen, dass er verherrlicht wird. Nach dem Lied dürft ihr gerne vorkommen oder die Hand aufstrecken, dann komme ich mit dem Mikrofon zu euch an Platz.